Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich habe euch schon von der Gemeinde allgemein gegrüßt, aber Andreas Gellert und Jerome Waldix haben ganz besonders Grüße weitergegeben. Jerome ist der Bärtige, also der Großgewachsene, der euch am Wort gedient hat. Worüber ich, ja, ich wollte sagen froh bin, aber ich könnte fast sagen neidisch bin. Denn meistens dient er, wenn ich nicht da bin, und ich höre ihn gern. Aber ja, wir danken dem Herrn für euch und wir danken dem Herrn, dass, also wie es scheint, ihr wächst. Und einige fehlen, also ich werde sie nicht nennen, aber die wahrscheinlich bei der Arbeit sind. Ich denke, ihr wächst ein bisschen schneller als wir. Und ich freue mich für euch und wir lassen den Herrn darüber entscheiden, wer wächst und wer schrumpft und wie schnell. Aber ich möchte euch jetzt bitten, 1. Mose 4 aufzuschlagen. Ich habe zwei Männer mitgebracht. Den einen habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Er ist erst seit 6 Monaten hier. Seine Familie ist in seiner Heimat. Und es scheint mir, dass er heute zum ersten Mal eine Bibel bekommen hat. Und er liest, vielleicht wird er sogar vorlesen bis zum 4. Kapitel. Wer weiß, am Ende meiner Botschaft könnte er vielleicht an derselben Stelle sein wie wir. Ich werde es nicht wissen und er wird es wahrscheinlich auch nicht wissen. Denn der deutschen Sprache ist er nicht mächtig und der persischen bin ich nicht mächtig. Und der andere ist Amir. Er war schon einmal mit uns, ein Bruder im Herrn. Und er hatte Freudigkeit, heute dabei zu sein, also freue ich mich auch. Na, wenn ich mir überlege, und vielleicht könnt ihr euch auch Gedanken machen, hat es irgendwann in der Geschichte der Welt Zeiten gegeben oder wird es sie noch geben, wo alle Menschen, die ganze Weltbevölkerung gläubig ist, errettet? Aha. Ja, wenn wir beim Herrn sind. Okay, also Gebärdensprache verstehe ich nicht, aber ich glaube, ich habe das schon verstanden. Ja. Also ich denke, als Adam und Eva gesündigt haben und Gott ihre Sünde zugedeckt hat, ihre Scham hat er zugedeckt, dass die einzigen zwei Menschen auf Erden errettet waren unter der Gnade. Dann, wie wir gleich lesen werden, wurden andere geboren und wir reden über den ersten heute. Sein jüngerer Bruder war gläubig, aber der ältere Bruder war es nicht. Und dann später hat es eine große Bevölkerung gegeben auf Erden, aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Er und seine Frau und seine 3 Söhne und ihre jeweilige Frau, 8 Leute, wurden in der Arche gerettet und alle anderen verstarben. Also war es wieder ein Neuanfang und alle Menschen waren gläubig. Am Ende der Trübsal, also okay, gut, wenn es die Trübsal gibt, werden alle Menschen auf Erden nicht gläubig sein. Habe ich das richtig? Ja. Und dann am Ende der Trübsal, wenn alle Ungläubige, die gegen Jesus Christus kämpfen, ausgerottet werden, dann alle Leute, die in das Jahrtausend, also in das tausendjährige Reich hinübergehen, werden alle gläubig sein. Da fängt man schon wieder neu an. Und ja, aber ihre Kinder sind nicht automatisch gläubig. Und am Ende dieser 1000 Jahre kommt Satan aus seinem, aus seinem Kercher sozusagen. Und er weiß, er hat nur wenig Zeit. Und er geht hinfort und er verführt die Nationen. Und sie sind sogar bereit, gegen ihren König, Jesus Christus, zu kämpfen. Also es ist erstaunlich. Und der Herr rottet sie aus. Und alle, die überleben, sind gläubig. Also ein paar Mal in der Weltgeschichte wird es Zeiten geben, wo alle Menschen gläubig sind. Aber heute wollen wir jetzt in dem vierten Kapitel lesen, 1. Mose 4. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, hatten wir heute in der Einleitung. Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er, also gemeint ist Gott, er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich von deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Ja, wir sagen, wenn eine Frau schwanger ist, sie ist guter Hoffnung. Eva war guter Hoffnung, also nicht nur, weil sie wahrscheinlich zusammengereimt hat, die Tiere bekommen Kinder, also Tierkinder, und sie werden auch größer, bevor sie ein Kind zur Welt bringen. Und ich werde größer, also vermute ich, dass ich auch Nachwuchs bekomme. Und deshalb könnte man sagen, war sie guter Hoffnung. Aber nicht nur deshalb, denn wenn ihr zurückblickt auf Kapitel 3, ihr wisst ja, als die Menschen gesündigt haben, hat der Herr sie zur Rede gestellt und hat gesagt, was hast du getan und was hast du getan, und dann gab es Konsequenzen. Aber es gab aber auch Hoffnung. Und in Vers 15, 1. Mose 3, 15, haben wir das sogenannte Brotevangelium. Brot hat mit das Erste, also mit dem Ersten zu tun. Und Evangelium versteht hier die gute Nachricht. Dies ist in 1. Mose 3, Vers 15, das Evangelium zum ersten Mal. Und dort steht, er spricht zur Schlange übrigens, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen, deinem Nachkommen und ihrem Samen. Er ist gemeint, der Same der Frau. Dieser Same der Frau, ein bisschen seltsame Sprache, aber das sollte sich auch durch die Jungfrauengeburt erfüllen. Dieser, der von dir ein Nachwuchs sein wird, wird dir, Schlange, den Kopf zertreten. Also wenn der Kopf zertreten wird, dann ist das ziemlich ernst, ernsthaft. Und du, Schlange, wirst ihn in die Ferse stechen. Wenn es eine Giftschlange wäre, könnte das natürlich tödlich enden. Aber eigentlich im Vergleich zu dem zertretenen Kopf ist eine in die Ferse gestechene, ist die Ferse, die Verletzte, nichts im Vergleich. Ich meine, ganz ohne ist es auch nicht. Denn ich will ja nicht herunterreden, was der Herr für uns erfahren hat. Also erkannte Adam seine Frau. Sie ist jetzt gute Hoffnung. Und sie denkt, ich denke, dass sie gedacht hat, jetzt erfüllt sich die Verheißung. Gott wird mir jetzt den Nachwuchs geben, der es der Schlange zurückzahlen wird. Sie hat gehofft, dass Kain der Erlöser ist, der Sieger ist. Weit verfehlt. Er ist Kain, aber mit A. Kain. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und sie gebar den Kain. Ein paar Mal im 1. Mose und vielleicht an anderen Stellen, aber auf jeden Fall in 1. Mose, wenn eine Frau ihrem Sohn einen Namen gibt, dann hat das Bedeutung. Die 12 Söhne Israels oder Jakobs, den wird man loben oder sie lobte und nannte ihn Judah oder und so weiter. Sie nannte ihn Kain. Und sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Vielleicht sogar, ich habe den Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Nun, Kain ist K-A-J-I-N, Kain. Und erworben ist eine Form von Kana, K-A-N-A. Und sie nahm, also die hebräische Sprache damals hatte keine Vokale. Also man hat doch gesprochen, aber später erst hat man die Vokale zu den Konsonanten hinzugefügt. Also K und N sind hier wichtig. Sie nannte ihn Kain, denn sie hatte ihn Kana erworben von dem Herrn, also mit der Hilfe des Herrn. Kain ließ seine Mutter hoffen. Er wurde mit der Hilfe des Herrn erworben und er hatte auch eine ehrwürdige Beschäftigung. Es ist ehrenwürdig zu arbeiten und ein Ackerbauer zu sein, ist keine Schande. Gott setzte die Menschen oder den Menschen in den Garten Eden, damit er ihn, den Garten, bebaue und bewahre. Dieses Wort bebaue in 1. Mose 2, 15, es sollte keine hebräische Lektion sein, aber erlaubt mir noch ein, ist Abad, A-B-A-D. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er den Garten bebaue und bewahre. Und es hieß auch früher sogar, in 1. Mose 2, Vers 5, noch war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber merkt, Kapitel 2 ist vor dem Sündenfall. Es war noch, als es keine Sünde gegeben hat. Wenn Ackerbauen so schlimm wäre, hätte es das vor dem Fluch und vor dem Sündenfall nicht gegeben. Aber Gott setzte den Menschen in den Garten, damit er ihn bebaue. Nach der Sünde musste er wieder aus dem Garten heraus. Also, als er den Garten bebaut hat, war zu der Zeit, wo es noch keine Sünde gegeben hat. So schickte ihn Gott, der Herr, nach der Sünde, Kapitel 3, Vers 23, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er aber außerhalb des Gartens den Erdboden bearbeite. Auch wieder dieses Wort, Abad, von dem er genommen war. Und weiter heißt es in Kapitel 4, Vers 2, gebar sie, also Eva, seinen Bruder Abel. Und Abel war ein Schafhirt oder Schafhirt, Kain aber ein Ackerbauer, dem Vater nach. Übrigens, dieses Wort Ackerbauer ist Adam, also Adam, und Abad. Also ein Ackerbauer ist jemand, der die Erde bebaut. Und Adam heißt auch Erde oder Adam, denn er war von dem Staub gemacht, aus dem Staub gemacht. Heutzutage sagt man, man macht sich aus dem Staub. Das ist fast so furchtbar wie Evolution. Also man macht sich aus dem Staub. Okay. Also deutsche Sprache ist manchmal schwierige Sprache, schwere Sprache, aber manchmal auch lustig. Okay. Und in Vers 12 heißt es, wenn du den Erdboden bebaust, soll es dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf Erde. Also Kain war ein Ackerbauer, aber die Erde würde nicht kooperieren, würde nicht mitmachen. Es würde ab dann sehr schwer sein für ihn. Also die Evolutionisten, die wollen uns weise machen, dass am Anfang die Menschen alle Jäger und Sammler waren. Noch war kein Jäger. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Kain vielleicht der erste Sammler war. Denn er versuchte, Ackerbauer zu sein, aber die Erde hat ihm nicht seinen Ertrag gegeben. Und was soll man dann machen? Ja, einfach das nehmen, was es sonst gibt. Ein Sammler. Aber dieses Wort, noch einmal, ich möchte bei dem Positiven so lange bleiben, wie ich kann. In der Geschichte von Kain ist es leider nur kurz. Aber Ackerbauer, das war was Gutes, denn es heißt in 2. Mose 20, Vers 9, 6 Tage sollst du arbeiten. Und das ist dieses Wort, Abad. 6 Tage sollst du bebauen, was auch immer Gott dir für Arbeit gibt, sollst du das in den 6 Tagen machen. Okay. Entschuldigung. Ja, leider ist es jetzt schon mit dem Guten vorbei im Leben von Kain. Ich möchte nicht unbedingt negativ sein, aber ich habe ja nicht viel, womit ich arbeiten kann bei diesem. Was ich aber vielleicht anmerken kann, ist, Kain war ein Theist. Okay, er glaubte an Gott. Das ist besser als viele Menschen hier in dieser Stadt und in Magdeburg. Es gibt so viele Atheisten heutzutage. Kain war kein Atheist. Warum war er kein Atheist? Ja gut, seine Eltern liefen mit Gott in der Kühle des Abends. Also sie haben ihm schon davon erzählt. Ich wurde von Gott gemacht. Ja, ich auch, sagte Eva. Ja, und wir sind früher mit ihm spazieren gegangen. Ja, und was ist geschehen? Ja, muss ich das wieder sagen? Muss ich das wieder erzählen? Okay. Und dann, er hat uns gesagt, es würde bei der Geburt schwer sein. Und ich sag dir, es ist schwer, sagte Eva. Und du siehst ja, wie ich schwitze. Oh Mann, und schau mal meine Finger an. Also überall die Wunden von den Dornen und Disteln. Oh Mann. Ja, und sie haben davon erzählt, was sie mit Gott erfahren haben. Kain war also ein Theist. Er war gottgläubig, nicht wie die Leute in Psalm 10, Vers 4. Der Narr spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Kain reihte sich vielleicht mit den Dämonen ein. Du glaubst an einen Gott, die auch. Jakobus 2, 9. Also Kain glaubte an Gott. Er war sogar religiös. Schauen wir uns Vers 3 wieder an. Es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte. Wisst ihr was? Wir lesen davon, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte, bevor es Abel tat. Ich will nicht sagen, dass Adam und Eva keine religiösen Menschen waren, aber nach ihnen der erste, der religiös war, war Kain. Und dann sein Bruder. Und damit will ich euch klar machen, vielleicht denkst du, hey, ich bin gut, ich glaube an Gott. Ja, das tun andere auch, Dämonen sogar und Kain auch. Du sagst, aber ich bin religiös, ich bringe Gott Opfer. Ja, Kain hat das auch gemacht. Nur weil, und übrigens hat er dem richtigen Gott ein Opfer dargebracht. Das bedeutet aber nicht, dass er errettet war. Vielleicht in diesem Raum heute sitzt einer oder sitzen einige, die denken, ich glaube an Gott, ich bin religiös, ich bringe Gott Opfer dar. Ich spende der Gemeinde und ich tue dies und das, trage zu den Hilfswerken dabei und so weiter. Und du denkst, dass du deshalb gläubig bist. Moment einmal, Kain hat alles das auch gemacht. Gut, mit den Hilfswerken nicht, aber ihr versteht. Nun, als er Gott ein Opfer darbrachte, brachte er von dem Ertrag seines Ackerbodens. Und bevor wir vorschnell ihn dafür verurteilen, möchte ich anmerken, später in dem dritten Buch Mose lesen wir davon, dass es auch freiwillige Gaben gab, die nicht alle Tiere waren. Es waren nicht alle Brandopfer, es waren nicht alle Blutopfer. Es gab auch Fladenbrote und Feinmehl und verschiedene solche Dinge, die man Gott von dem Gewächs darbrachte. Deshalb bin ich nicht so schnell, ihn dafür zu verurteilen. Aber in Hebräer 9, Vers 22 heißt es, ohne Blutvergießen ist keine Vergebung. Da hat Kain ein Problem, denn er braucht Sündenvergebung, aber offensichtlich sieht er die Notwendigkeit nicht, Gott Blut darzubringen. Vielleicht fragst du, ja, wie hätte er das aber wissen können? Moment einmal. Als Adam und Eva gesündigt haben, was haben sie gemacht? Sie haben von dem Gewächs Feigenblätter genommen. Ich weiß nicht, was ihr für Feigenblätter schon gesehen habt. Die ich gesehen habe, sehen wie dicke Hände aus. Also ich würde nicht sagen, dass es 50-50 ist, 50% grün und 50% Löcher, aber so 60-40 vielleicht. Okay, Adam und Eva waren klüger als ich, das will ich einräumen, das sind die meisten Leute, aber sie haben die Feigenblätter aneinander angereiht und vielleicht hat das am Anfang gut ausgesehen, weiß ich nicht. Aber wenn du Feigenblätter abreißt, ist es nur eine Frage der kurzen Zeit und sie verwelken. Und diese aus ihrer Sicht vielleicht schönen Schürzen waren nicht lange schön. Das ist so, wie, ja, was die Menschen sich ausdenken als Zudeckung für ihre Schande und ihre Sünde. Und Gott musste etwas Besseres tun. Und er hat für sie Leibröcke gemacht. Allein dieses Wort Leibröcke deutet etwas Längeres an. Leibröcke aus Tierhäuter. Ja, also es gibt Tiere, die sich häuten. Aber das sind nicht Säugetiere. Und das, woraus Gott die Leibröcke gemacht hat, das hat dem Tier oder den Tieren das Leben gekostet. Blut musste fließen. Adam und Eva haben zum ersten Mal in der Weltgeschichte vor eigenen Augen gesehen, dass ein schuldloses Wesen sterben muss. Dass irgendetwas überhaupt sterben muss. Aber Kain, obwohl er das wusste, hat das Blutvergießen in seinem Fall nicht für notwendig gehalten. Das war Stolz. Und vielleicht ist das ihre Situation heute. Wenn Sie denken, niemand müsste sterben, damit ich selig werde, dann reihen Sie sich in die Religion von Kain. Kain dachte auch, dass das nicht nötig wäre. Und wenn das die Art ihrer Religion ist, dann ist das eine kainische Religion. Außerdem aber wollte er Gott irgendwie zufrieden, sollte Gott sich zufrieden geben mit weniger als dem Besten. Kain hielt weniger als das Beste für gut genug. In den Versen 3 und 4 heißt es, nach geraumer Zeit geschah es, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Nun, da ist eigentlich kein Kommentar, nur von den Früchten des Erdbodens. Aber vergleicht das mit Vers 4. Und auch Abel brachte dar von den Erstlingen. Erstlinge, na, wenn man die Erstlinge hat, hat man nicht die Nächstlinge, noch nicht, okay? Hat man noch nicht die nach den Erstlingen sind. Eigentlich gibt es keine Garantie, außer im Glauben, dass es etwas nach den Erstlingen geben wird. Wenn du Gott schon die Erstlingen gibst, wer weiß, ob du nicht leer ausgehst. Aber eigentlich heißt es in Malachi, dass wenn wir Gott mit den Erstlingen unseres Ertrages setzen, also stellen wir ihn auf den Prüfstein sozusagen, und er beweist sich getreu. Außerdem in Sprüche 3, wo es heißt, vertraut auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand und erkenne ihn in allen deinen Wegen. Und dann heißt es, sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Und dann heißt es, gib Gott die Erstlinge. Hey, habt ihr diese Worte zusammen in ihrem Zusammenhang betrachtet? Wir sind schnell, die Verse 5 und 6 zu zitieren. Vertraut auf den Herrn. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand und sei nicht klug in deinen Augen. Und dann heißt es, gib Gott die Erstlingen. Oh, also dann wollen wir sagen, nee, ich gebe ihnen, was übrig bleibt. Aber Gott sagt, nein, vertraue mir das an. Die Erstlinge sind ganz besonders und Abel gab Gott das Beste. Er gab ihm von den Erstlingen seiner Schafe. Und er gab das Beste vom Besten. Er gab von ihrem Fett. In Israel durfte man das Fett nicht essen, auch das Blut nicht. Aber Abel gab Gott das Beste. Er gab Gott, ich denke, das kalorienreichste, was es an dem Tier gegeben hat. Er gab Gott das, was manche Menschen gerne für sich behalten würden. Aber kein nicht. Er hielt weniger als das Beste für gut genug. Ja, wie ist deine Einstellung? Wenn du Gott schon gibst, gibst du ihm das Beste oder das Nächstbeste oder das Letztbeste oder überhaupt nicht das Beste? Ja, gibst deinem Bürgermeister oder deinem Statthalter, ob er damit zufrieden ist? Okay, es ist nicht überraschend, dass Abel und Kain, dass Kain und Abel unterschiedlich ausgewertet wurden. Wir lesen das in den Versen 4 bis 5a. Oh, es heißt hier, und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Merkt, nicht nur Abel und nicht nur sein Opfer, sondern beides. Du kannst die Person nicht von seinem Opfer differenzieren. Gott hat Abel an seinem Opfer gemessen. Du kannst Gott nicht irgendein billiges Opfer darbringen und von ihm irgendwie teuer eingeschätzt. Und Kain und sein Opfer sah er überhaupt nicht an. Weder sein Opfer noch seine Person. Er und sein Bruder wurden verschieden ausgewertet. Und die Bibel spricht von Kain in Judas Vers 11. Wehe denen, die den Weg Kains gehen. Ich wollte sagen, Brüder und Schwestern, aber lieber Hörer und Hörerinnen, wenn du den Weg Kains einschlägst, sagt Gott, wehe dir. Nun, in den USA weiß ich nicht, was man sagt, aber in Deutschland sagt man, wehe du. Und dann bewegt man seinen Finger so. Habt ihr gewusst, als ich aufgewachsen bin, ich bin Amerikaner, ich wusste nicht, wie man das macht. Also manche machen so, aber manche können ihre Hand stillhalten und sie bewegen ihren Finger. Ich bin Pianist, aber ich habe meine Not damit. Okay? Aber wehe, wehe, sagen die Muttis ihren Kindern. Und Gott sagt in Judas Vers 11, wehe denen, die den Weg Kains gehen. Es ist, als würde Gott sagen, mach das nicht, mach das gar nicht. Kain betete Gott auf falsche Weise an. Nun, Kain war erbost. Das lesen wir am Ende von Vers B. Hat er gut darauf reagiert? Überhaupt nicht. Da wurde Kain sehr wütend. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr wütend. Und sein Angesicht senkte sich. Wisst ihr was? Es ist sehr schwer, erbost zu sein, ohne dass es uns anzumerken ist. Meine Frau weiß, wenn es mir nicht gut Kirschenessen ist. Okay. Meine Frau weiß, wenn ich erbost bin. Ich kann das nicht verschleiern, verdecken, verstecken. Das geht bei mir nicht. Und das ging auch bei Kain nicht. Er war sehr, sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Nun, ich denke, vielleicht hat das mit dem Zorn zu tun. Andererseits möchte ich sagen, dass wenn ein Mensch erbost ist, dass er nicht gerade glücklich ist. Manche erlauben sich, zornig zu sein, denn sie denken, sie werden dann glücklich sein. Und wenn sie aber erbost sind, stellen sie fest, es macht sie überhaupt nicht glücklich, ihr Angesicht senkt sich. Und der Herr war kein so gnädig, aber kein verwarf das Wort des gnädigen Gottes. Wenn wir weiterlesen, der Herr sprach zu Kain. Ist das nicht eine Gnade, wenn Gott zu einem spricht? Gott hätte weggehen können, ohne mit Kain zu sprechen. Nun gut, natürlich ist es nicht immer angenehm. Aber dass Gott überhaupt zu diesem Schurke, zu diesem Sünder gesprochen hat, ist eine Gnade. Und was hat der Herr zu ihm gesagt? Im Prinzip, und ich gebe euch meine Auslegung, denke daran, dass deine Reaktion nicht richtig ist, Vers 6. Denke daran, dass Wiederherstellung möglich ist, Vers 7, und denke daran, dass die Sünde dich sonst verschlingen wird. Merkt, wie gnädig Gott ist. Er redet überhaupt. Er sagt, deine Reaktion ist nicht richtig. Er gibt ihm also die Möglichkeit, festzustellen, dass was ich tue, ist nicht richtig. Das ist auch eine Gnade, Korrektur. Ist uns unangenehm, aber ist eine große Gnade. Und dann, Wiederherstellung ist möglich. Ja, du bist auf dem Holzweg. Aber der Weg zurück, den Weg gibt es. Das ist auch Gnade. Und denke daran, wenn du dich nicht richtig benimmst, wird das Ende schlimmer sein. Die Sünde will dich verschlingen. Auch wieder eine Warnung. Gott sagt die Zukunft voraus. Vielleicht denkst du, oh, das ist so negativ. Eigentlich war es Gnade, weil Gott ihm nicht einfach gesagt hat, okay, nimm deinen Weg, fahre ins Verderben. Nein, sondern er erwies ihm Gnade. Aber Kain verwarf das Wort des gnädigen Gottes. Und was machst du? Also ich rede zu euch heute. Ich spreche auch ermahnende Worte. Du könntest es mir übel nehmen. Oder du könntest erkennen, okay, Brad, das ist unangenehm, aber ich müsste dir dafür danken, denn du willst mir helfen. Du willst mich zurückholen. Du willst nicht, dass ich ins Verderben fahre. Wie reagierst du? Verwirfst du die Gnade Gottes? Ich hoffe nicht, aber Kain tat das. Und dann kam es noch schlimmer, Vers 8. Kain erschlug seinen Bruder. Er war der erste Mörder. Er sprach zu seinem Bruder. In einer Übersetzung heißt es, er erzählte seinem Bruder. Kann sein, dass er Abel davon berichtet hat, was Gott zu ihm gesagt hat, aber auf jeden Fall sprach er mit seinem Bruder. Dann heißt es, er erhob sich gegen seinen Bruder und dann heißt es, er erschlug seinen Bruder. Also, er sprach mit ihm, er erhob sich gegen ihn und er erschlug ihn. Furchtbare Sünde. Die Bibel fragt, ja, warum tat er das? Er tat es, weil seine Werke böse waren und die Werke seines Bruders gut. Übrigens, Kinder, ihr habt Geschwister. Und vielleicht machst du irgendetwas verkehrt. Vielleicht bist du ungehorsam. Und der Bruder oder die Schwester ist in diesem Fall nicht ungehorsam. Vielleicht erzählt sogar dein Bruder oder deine Schwester, Mama, weißt du, was so und so gemacht hat? Papa, sie hat dies und das gemacht. Ja, und wie reagierst du? Also vielleicht, ich hoffe, du schlägst dein Geschwisterchen nicht tot. aber vielleicht schlägst du es. Kain erschlug seinen Bruder. Denkt ihr, dass er darauf stolz war? Nein, er stand nicht zu seiner Tat. In Vers 9 haben wir gelesen, Gott sagte, wo ist dein Bruder? Nun, wenn er bei seinem Bruder geblieben wäre, hätte Gott nicht fragen müssen. Ich meine, natürlich weiß Gott alles. Aber wenn Kain so stolz wäre, wenn das gut gewesen wäre, hätte er da bleiben können. Wisst ihr, der Gottlose flieht, wenn ihn niemand jagt. Aber der Gerechte ist mutig wie ein Junglöwe. Warum war Kain nicht mehr da an dem Tatort? Ja, er wusste natürlich intuitiv, sein Gewissen plagte ihn. Er wusste, dass es zu tun nicht richtig. Und deshalb konnte Gott sagen, wo ist er? Weil er war auf jeden Fall nicht da, wo Kain gerade war. Und dann heißt es, er log Gott ins Gesicht. Ich weiß es nicht. Das war eine glatte Lüge. Und dann hat er Gottes Frage übel genommen. Anstatt zu sagen, warum fragst du, hat er gesagt, bin ich etwa meines Bruders Hüter? Okay, Abel hütete die Schafe. Bin ich etwa der Hirte meines Bruders? Also, er war sowas von frech. Und wisst ihr was? Manche Sünder sind sowas von frech. Sie sündigen und dann haben sie so ein Mundwerk, dass sie sich sogar erlauben, Gott frech anzusprechen. Und du? Kain versteckte seine Sünde. Und dann heißt es, dass Kain von Gott verurteilt wurde. In den Versen 10 bis 12 hat Gott befragt, hat Gott ermittelt, hat Gott auch bestraft. Er war wie der Rechtsanwalt und Richter und Vollstrecker, alle in einem. Er sagte, was hast du getan? Er befragte, horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Gott ermittelte. Und dann heißt es, und nun sollst du verflucht sein. Gott vollstreckte und bestrafte Kain. Also, wir sind noch nicht ganz fertig, aber Kain ließ seine Mutter hoffen. Kain betete Gott auf falsche Weise an. Kain war erbost. Kain verwarf das Wort des gnädigen Gottes. Kain erschlug seinen Bruder. Kain versteckte seine Sünde. Kain wurde von Gott verurteilt. Aber achtens, focht Kain Gottes Gericht an. Hat Gottes Gericht angefochten, könnte man sagen, in den Versen 13 und 14. Er sagte, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie ertragen könnte. Sagst du Gott, es ist ungerecht, die Hölle ist zu viel. Das wäre ungerecht, das ist nicht angemessen. Setzt du dich mit Gott über seine Strafe auseinander? Sagst du Gott, du bist ungerecht wegen der Strafe, die er vollzieht oder vollstrecken könnte? Also sagte er, die Strafe ist zu hoch und er hielt Gott die Strafe vor. Er hat ihm das zitiert, was Gott ihm für eine Strafe gesagt hatte. Als würde Gott irgendwie umdenken. Oh, sorry, Kain. Ja, du hast recht. Oh, wow, jetzt, wenn ich das zu Ohren bekomme. Nein, aber Kain focht Gottes Gericht an. Und noch einmal, Kain missachtete die Gnade Gottes. Wisst ihr was? Gott hätte ihn sofort totschlagen können. Sofort. Hat er aber nicht getan. Er ließ ihn leben. Gott schützte ihn sogar weiterhin. Er hat gesagt, wer ihn totschlägt, ist das siebenfache Mordes schuldig. Er hat ihm in Gnade ein Zeichen, wir wissen nicht, was das war, irgendein Zeichen gegeben, damit die Menschen ihn erkennen. Du sagst, warum ist das nötig? Ja, wenn Menschen 800, 900 Jahre lang leben, können es eine ganze Menge von Leuten sein, die sich nicht jeden Tag sehen. Und die Menschen sollten erkennen, dieser Mann steht unter Gottes Schutz. Okay, und letztens, und das ist das Traurige, nicht nur hat kein Gottes Gericht angefochten und Gottes Gnade mehrfach missachtet, sondern anstatt sich zu bekehren hin zu Gott, verließ Kain Gott. Wir lesen in Vers 16, und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. Nun, natürlich machten es seine Eltern vor ihm. Sie sündigten und versteckten sich unter den Bäumen des Gartens. Gott suchte sie und sie ließen sich finden. Aber Kain wurde Gnade entgegengebracht, aber er verließ das Angesicht des Herrn. Er ging hinweg von dem Herrn. Und ich möchte euch fragen, wie wird es heute sein? Vielleicht hat der Heilige Geist zu dir heute gesprochen. Du wurdest überführt von deiner Sünde. Du weißt, dass Gottes Gericht recht ist. Aber was wirst du tun? Du könntest deine Sünde bekennen. Gott wäre gerne bereit, wenn du Gutes tust, wird es dir gut gehen. Aber nein, Kain ging hinweg vom Herrn. Möchtest du vom Herrn hinweggehen oder ihm entgegengehen? Kain, und das ist jetzt der Titel meiner Botschaft, der erste Verlorene. Kain, der erste Verlorene. Aber wisst ihr was? Man müsste sagen, leider. Leider war Kain nicht der letzte Verlorene. Kain war der erste Verlorene. Adam und Eva waren errettet. Sein Bruder nach ihm war errettet, aber Kain war der erste Verlorene. Aber wenn du heute verloren bist, ist Kain nicht der Letzte. Ich hoffe, dass du umdenken wirst. Bitte erkenne, du kannst gottgläubig sein, religiös, aber sowas von stur und verloren gehen. Und das wäre ebenfalls so traurig wie diese Geschichte in 1. Mose 4. Muss es dazu kommen? Muss es wirklich dazu kommen? Nein, es muss nicht. Und wenn du am Ende ins Verderben fährst, wird es deshalb sein, weil du sowieso hinweggehen wolltest von Gott. Also schick dich Gott weg. Aber Gott hat keine Freude an dem Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose sich bekehrt, dass er umkehrt. Warum wollt ihr sterben? Warum wollt ihr sterben? Sterbt nicht, sondern lebt. Lebt durch Jesus. Er ist gerne bereit, dir die Vergebung auszusprechen, wenn du dich zu ihm in Demut umkehrst. Herr, wir danken dir für das Brotevangelium in Kapitel 3 und für dieses Beispiel in Kapitel 4, so schmerzhaft wie es ist. O Herr, vielleicht gibt es in diesem Raum Menschen, die sich noch nicht bekehrt haben. Sie sind, wehe, aber sie sind Nachfolger Kains und nicht Nachfolger Gottes. O Herr, bitte sei du gnädig. Du bist es, du bist es. Und rette die Menschen, die in diesem Zustand sind. Bitten wir im Namen deines Sohnes, der für uns gestorben ist.